Hallo ihr Lieben.
Ja, hallo. Willkommen bei Quergelauscht mal wieder, heute bei Promellensee.
Ja, und im Moment sind Steffi und ich noch in Klausdorf zu Fuß unterwegs.
Ja.
Von meinem Haus und in die Trossenallee.
Genau, und gucken uns hier die wundervollen Gärten an, wie alles schön blüht.
Ja, es ist einfach schön hier in Klausdorf. Ich lebe gerne hier. Ja, ihr musstet eine ganze Weile warten, ne? Auf den nächsten Podcast, war ja auch so ein paar andere Sachen los in unserer Gemeinde oder sind auch noch los. Und da waren wir doch ein bisschen mit anderen Dingen beschäftigt. Aber jetzt geht's wieder los, die neue Saison beginnt und viele neue schöne Episoden
ja,
warten
mal
auf
gucken,
euch.
Was uns alles so zuschwimmt und welche coolen und interessanten Leute wir noch kennenlernen, war oder vor der Flinte kriegen.
Ja, und heute sind wir eingeladen zu einer privaten Grillparty. Und
echt? Wir sind bei einer Grillparty?
Ja.
Wie, jetzt wird gegrillt?
Jetzt wird gegrillt.
Ah, das wusste ich ja nicht.
Na, siehst du mal. Hoffentlich ist was Vegetarisches dabei.
Naja, nee, ich brauche ja nur ein Käffchen. Aber ich mag den Geruch.
Ja, ist echt schön hier, ne?
Ja.
Verändert sich natürlich auch. Es gibt noch so ein paar wenige. Klausdorf hat ja so viele Datschengrundstücke gehabt. Ne? Das war ja eigentlich fast nur Datschen gewesen und ein paar Wohnhäuser dazwischen.
Du meinst Ferienbungalows?
Ferienbungalows, genau. Mhm. Hat man nicht früher bei euch Datschen gesagt?
Naja, ja schon, aber das war dann eher so ein kleiner Holzverschlag irgendwo am See.
Ja, okay. Ja, das waren viel von Kombinaten und so weiter. Wir hatten ja auch mal hier eine Datsche gehabt und das hat auch irgendeinem Chemiekombinat, glaube ich, gehört. Mhm. Ja, hier siehst du, hier rechts siehst du noch ein großes leeres Grundstück oder vielleicht sogar zwei, steht auch zum Verkauf.
Mhm.
Aber bei den Preisen im Moment hier in am Mellensee für so ein großes Grundstück zahlst du bestimmt, wenn das eins ist, 200.000, schätze ich mal. Nur fürs Grundstück und da ist noch nichts gemacht. Wie geht's dir so?
Mir geht's gut. Geht's doch immer super. Wie geht's dir, Holger?
Mir geht's auch gut.
Super.
Ich habe viel Zeit verbracht, meine Chilis zu ernten, Chilisoßen zu machen. Chili Ketchup habe ich auch dabei im Rucksack. Das gibt es auch zum Probieren.
Ja.
Ist allerdings nicht ganz vegetarisch, das Ketchup. Da ist wird eine mäßige Fischsoße drin. Also das musst du dir überlegen, ob du das probieren möchtest.
Mhm.
Hm. Habe ich nicht dran gedacht.
Gut.
Aber da hast du ja meine Soßen, anderen Soßen gekriegt. Die sind vegetarisch. Ja,
hättest du mir mal nicht gesagt, Holger. Jetzt bin ich natürlich in
bin aber so ehrlich.
Emotional Bredouille.
Ja, ist aber nur ein bisschen drin.
Mhm.
Hm. Tote Fische. So, hier findet also heute die Party statt. Bei Uwe de Boer. Wahrscheinlich sind wir die ersten Gäste. 12 war vielleicht doch ein bisschen früh. Na, da sitzt jemand. Ach, das ist aber schön hier. Guck dir das mal an. Schönes Holzhaus da hinten. Schöne Glasveranda. Wow, das gefällt mir. Hallo, hallo, hallo.
Wohligen Waldgrundstück.
Genau.
Hallo. Die Profis kommen.
Ja.
Ja, wir grüßen euch. Wir sind heute bei Promellensee bei Dr. Thomas Reuter, Klaus und
Uwe
de Boer.
Genau. Und Steffi und ich haben gerade einen kleinen Spaziergang gemacht, so ein bisschen drüber geredet, dass es jetzt mal wieder an der Zeit ist, einen Podcast zu veröffentlichen. Ihr musstet lange warten, aber es waren ja auch ein paar andere Sachen hier in der Gemeinde los gewesen. Aber jetzt gibt es wieder bald ein paar schöne neue Episoden. Und wie gesagt, heute sind wir eingeladen worden im Haus von Uwe.
Ja.
Ja, ne? Vielen Dank erstmal für die Einladung. Es ist ein schöner, sonniger Tag. Und ich glaube,
ich wollte auch deswegen halt ihm eine Chance geben. Eigentlich dachte ich ja, dass du mit dem Thomas redest und einen Podcast über den Förderverein Heimat, Geschichte und Schulmuseum machst.
Und über Promellensee dann extra auch mit Vorstand im Vereinshaus dann mal.
Aha. Gut. Dann machen wir heute. Wir können aber auch ein bisschen mischen. Wir können über beides
ja,
ein bisschen,
das denke ich auch.
Beides ein bisschen reden.
Es ist ja sehr, sehr stark verbundene Vereine.
Genau. Stellt euch doch mal vor, also seid ihr alle Klausdorfer? Wie sieht's aus? Du wohnst offensichtlich hier, wo wir gerade sind.
Doch, jetzt wohne ich ganz fest hier. Ich wohne hier.
Ja.
Aber vorher war ich bis 97 nur im Sommer hier. Danach wohne ich aber seit 6 Jahren fest in Klausdorf. Okay. Bin umgezogen, offiziell. Wegen meiner Tante, damit ich als Krankenpflegehelfer sie halt dann 24 Stunden betreuen kann.
Okay. Und Klaus?
Ich bin Berliner und bin samstags hier in der schönen Gemeinde Amellensee auf dem brüderlichen Waldgrundstück. Und seit mehr als einem Jahr laden wir halt auch Gäste ein, immer samstags, für gesellige Runden, so wie heute auch hier mit Thomas Reuter auch, für Klausdorfer Geschichten. Haben wir angefangen mit Nachbarn und näheren Nachbarn und Bekannten, und um uns ein bisschen auch näher kennenzulernen.
Ja. Und Thomas, du bist also auch Klausdorfer?
Ich bin auch Klausdorfer, aber nicht kein gebürtiger Klausdorfer. Habe mich aber hier an den Geschichtsverein herangepirscht. Bin inzwischen Vorsitzender von dem Verein und mache vor allem Broschüren. Aus dem einfachen Grund, weil es über die Klausdorfer Geschichte wenig gibt. Es gab eine sehr schöne Chronik, dem Vernehmen nach sehr schön, die während des Krieges oder am Ende des Krieges, am 21. April 1945, sind die Sowjets hier einmarschiert. Und da ist die Schule abgebrannt und in der Schule war diese Chronik und die ist verloren gegangen.
Ach, und da gab es nur ein Exemplar davon?
Ja, ja, ja.
Fotokopierer gab es da noch nicht.
Nee, hätte ja sein können, dass es vielleicht mehrere Drucke.
Nee, damals war das ja mit dem Vervielfältigen noch nicht so wie heute. Das war ja alles handschriftlich und Dokumente waren eingeklebt und das war alles nicht so einfach. Heute geht das ja ganz anders. Ja, und der Gründer des Vereins war dann ein gewisser Herr Manfred Kurde, der inzwischen leider verstorben ist. Und ich war sein Stellvertreter und ja, nun mache ich das seit einigen Jahren und habe eine ganze Reihe von Broschüren gemacht. Inzwischen sind es 10, wo ich so versuche, die vorhandenen Informationen über Klausdorf aufzubereiten und auch gleich ein bisschen weiter zu recherchieren, soweit das geht. Ich bin aber kein Historiker. Ich bin eigentlich Volkswirt, habe aber nach 90 in der Stiftung Warentest als Journalist gearbeitet. Okay. Also ich schreibe das eher als Journalist und nicht als Wissenschaftler.
Okay, jetzt wollen wir nochmal sortieren. Also es geht hier um 2 Vereine. Wir wollen uns jetzt erstmal mehr um den Heimatverein Klausdorf kümmern, aber vielleicht werden wir auch ein bisschen über den Verein Promellensee reden, zumindest schon mal so ein bisschen. Dann sind wir nochmal eingeladen, auch uns mit dem Vorstand zu treffen. Es gibt ja doch dann einige Vereine hier am Ort, aber fangen wir doch mal mit eurem Verein an, Thomas. Wie viele Mitglieder habt ihr denn?
Ja, das ist ein Wunderpunkt. Wir haben 15 Mitglieder.
Ja, immerhin.
Immerhin. Davon sind 10 wirklich aktiv. Wir haben auch schon eine ganze Reihe verloren an Mitgliedern. Wie gesagt, den Herrn Kurde habe ich schon erwähnt, aber auch den Friedrich Hansche, der Urgestein hier in Klausdorf war. Da gab es ja die Sandgruben. Das war alles mal Hansche. Und dann gab es auch das sogenannte Hanscheland. Das ist in Richtung Wünsdorf. Ja. Das ist also alles der Familie zuzurechnen. Ja, also ist ein Problem, der Nachwuchs zu finden.
Ja, wie in allen Vereinen hier, oder nicht in allen, aber in vielen, also gerade in den Geschichtsvereinen, haben wir das festgestellt, ist es natürlich ein Problem, dass die jungen Leute sich da nicht so sehr dafür interessieren. Oder dass es vielleicht nicht attraktiv genug ist.
Noch nicht dafür interessieren. Also ging mir ja vormalig ähnlich. Ich bin im Heimatverein in Sperrenberg Mitglied. Früher hat mich die Historie, aber jetzt.
Du bist Mitglied, ja?
Ja, im Heimatverein in Sperrenberg.
Ja, ja. Ich kenne Robert Meyer sehr gut.
Nun, ich habe mir jetzt gerade hier die Broschüren, die habe ich vor mir liegen und eine schon durchgeblättert. Da steckt ja viel Arbeit drin. Woher beziehst du deine Infos?
Ja.
Wie kommst du da ran an die?
Naja, wir waren natürlich im Archiv in Potsdam, im Staatsarchiv. Da haben wir verschiedene Dokumente gefunden. Es gibt vom ehemaligen Lehrer Friedrich Bier, gibt es, er hat versucht, die Chronik als Schulchronik weiterzuführen. Ja, der Verein wurde ja ursprünglich gegründet, hauptsächlich von Lehrern. Der eigentliche Anlass war ja die Schließung der Schule in Klausdorf im Jahre 2000. Und da gab es einen Klassenraum, der noch original eingerichtet war wie in den 1930er Jahren. Und der sollte erhalten werden. Und da ist dann so langsam das Schulmuseum draus erwachsen. Und der Herr Kurde, dem ist es dann gelungen, eine Ausstellung zu den Ziegeleien, die im Museum des Teltow mal als Sonderausstellung
war. In Wünsdorf, ja.
In Wünsdorf, richtig. Und die war, als die ausgelaufen war, die Ausstellung, hat er die nach Klausdorf geholt. Und dann haben wir als drittes Standbein im Museum Alltagsgeschichte, wo wir sehr viele Leihgaben auch haben, aus Familientraditionen, alles mögliche, vom landwirtschaftlichen Gerät bis zum Kinderspielzeug.
Hat das Museum, wann hat das Museum denn geöffnet?
Naja, wir öffnen natürlich auf Anfrage, die Telefonnummern stehen da. Ansonsten öffnen wir im Sommer nur einmal sonntags im Monat. Der Hintergrund ist unter anderem der, dass das Haus keine Heizung hat.
Ja, das
Im Winter können wir also gar nichts tun, da können wir nicht mehr unsere Versammlung da halten. Es bestand mal die Heizung zum Nebengebäude, wo heute die Kita ist, aber die wurde dann gekappt. Und wir haben das Gebäude von der Gemeinde übertragen bekommen zur Nutzung, als Pächter sozusagen. Aber irgendwelche Investitionen sind nicht möglich.
Wie nicht möglich?
Naja, eine Heizung würde um die 40.000 Euro kosten.
Naja, gut, okay.
Ja, machen wir Sammlungsaufruf.
Gut, also ihr braucht eine Heizung. Naja, das kann man nochmal angehen, oder?
Über Internet sammeln.
Ja, es gibt zurzeit ja gab Diskussionen in der Gemeinde, weil Kita-Plätze fehlen, ob man die benachbarte Kita nicht... ob die nicht sich auf dieses Gebäude ausdehnen. Mhm. Den Stand weiß ich nicht. Da finden Diskussionen unter den Fraktionen in der Gemeinde statt. Es gab eine Begehung mit Baufachleuten. Da waren wir beteiligt. Soviel ich da rausgehört habe, ist das Gebäude für moderne Zwecke als Kita nicht geeignet. Da müsste sehr viel gemacht werden. Mhm. Von den Steintreppen angefangen, alte Holzdielen. Das ging wo alles, würde wo alles nicht gehen für die Kita.
Dann lass uns doch mal ein bisschen über die Geschichte von Klausdorf reden. Ich habe hier eure wunderbare Broschüre in der Hand. Und die beginnt mit der Frage, wie alt ist Klausdorf? Erzähl uns mal was über die Entstehung von Klausdorf.
Ja, also die älteste urkundliche Nennung ist 1500 und ich glaube 43, hat es ist gerade aufgeschlagen. Mhm. Es gibt angeblich ältere Aufzeichnungen und Urkunden im Bistum Meißen. Und zwar war ja Sternberg mal dem Bistum Meißen unterstellt. Und da soll es eine Urkunde geben, in der auch Sternberg erwähnt ist, die wohl aber von 1300, ich glaube 46, müsste man nochmal, habe ich jetzt nicht im Detail im Kopf, da soll Klausdorf mit erwähnt worden sein als Filialdorf zur Heimatkirche Sternberg, Sprengel Sternberg.
Das heißt, es gab auf jeden Fall hier schon eine Siedlung vor 1346.
Ja, man schätzt oder vermutet 1250. Und diese Vermutung wird gestützt, weil die Besiedlung hier von Meißen her, also von der Lausitz her, erfolgte durch die Markgrafen von Meißen, die erst Baruth eingenommen haben. Baruth war ja viele, viele Jahrzehnte oder Jahrhunderte sächsisch, das ist ja bekannt. Und dadurch ist auch die Zuordnung zum Bistum Meißen entstanden. Erst später kam das dann an Zossen und damit an die kurfürstlich-brandenburgische Seite, wenn man es streng mal trennen will. Mhm. Ja, und da schätzt man so, das war ein Wendenkreuzzug, der 1200 und ein paar zerquetschte stattfand, wo dann die Wenden oder Sorben hier verdrängt wurden. Beziehungsweise nicht verdrängt, die wurden assimiliert. Mhm. Genauer gesagt. Es gab keine Verdrängung. Und deswegen nehmen wir an 1250.
Mhm. Okay. Gut. Aber die urkundliche Erwähnung war 1343, jetzt glaube ich, gab es 1346 auf jeden Fall um den Dreh rum.
Und, ja, wie gesagt, die Urkunde ist nur als Abschrift überliefert und das Original gibt es nicht mehr.
Mhm. Okay. Genau. Was ist dann passiert? Also, was weißt du über die Frühgeschichte von Klausdorf? Und das ist ja früher mit C geschrieben worden, ne?
Ja.
Der Name, soviel ich weiß, kommt, wie man sich es auch leicht erklären kann. Der Name Klaus kommt von Nikolaus natürlich. Ne?
Korrekt.
Weiß man etwas über die Namensgebung?
Nein, ja, also dass es ein Lokator war, der Nikolaus hieß, ist bekannt.
Was ist denn ein Lokator?
Bitte?
Was ist denn ein Lokator?
Es war so, dass diese Wendengebiete, die wurden ja dann kolonisiert durch Deutsche. Mhm. Und da haben die Landesherren, die dann ja Deutsche waren, Markgrafen, Kurfürsten, die haben bestimmte Gebiete, die noch nicht deutsch besiedelt waren, einem Unternehmer übergeben, der die Aufgabe hatte, diese Orte oder Flächen zu parzellieren, dafür Siedler zu finden oder Kolonisten zu finden. Die haben dann das Land eine bestimmte Menge Fläche Land bekommen. Waren natürlich abgabenpflichtig, wobei die ersten Jahre abgabenfrei waren und unterstanden natürlich, waren natürlich Untertanen dann der brandenburgischen Kurfürsten. Letzten Endes dann des Amtes Zossen, des kurfürstlichen Amtes Zossen. Waren dorthin nach zu Diensten verpflichtet. Ja, und Klausdorf hatte von wahrscheinlich von, sagen wir mal, im 13. Jahrhundert bis Anfang des 19. Jahrhunderts hatte Klausdorf 12 Hufen, das waren etwa 90 Hektar. Der Schulze hatte 2 Hufen, das andere waren ein Hufer. Dazu gab es noch Kosseten. Also,
erklär mal kurz, was sind Hufe und was sind Kosseten?
Das wird nicht jeder wissen. Eine Hufe ist ein Grundstück von etwa 7 Hektar. Es heißt, es war so groß, dass man es mit einem Flug einmal umrunden kann. Also 7 Hektar kann man sich ungefähr vorstellen. Mhm. Das war damals, Hufe war damals das gängige Maß.
Okay.
Und Kosseten sind welche, die eigentlich Kleinbauern, mal ganz einfach gesagt. Mhm. Und dann gab es auch noch Häusler, die hatten nur einen Garten und ein Haus. Mit den Häusern fing das an, als Friedrich der Große Hugenotten hier angesiedelt hat. Da entstand in Klausdorf oben am Berg die sogenannte, wie hieß es denn? Naja, jedenfalls wurden dort Leute, Hugenotten angesiedelt, Glaubensflüchtlinge, die dort eigentlich nur ein Haus hatten, einen kleinen Garten. Und natürlich dann schon auch in den Ziegeleien hier gearbeitet. Oder in der Ziegelei.
Ab wann wurden hier Ziegel gebrannt?
Also die älteste Nachricht ist 1570. Da wurde gesagt, dass der Kurfürst bei Klausdorf eine Ziegelscheune hat neu errichten lassen. Und die Tonvorkommen waren schon länger bekannt. Die Klausdorfer Bauern waren verpflichtet, Ton zu graben, zum Bedarf des Amtes.
Und das hat Klausdorf dann ja für lange Zeit bestimmt.
Ja. Auch die Familien sind lange zu verfolgen. Es gibt Namen, die, nur nicht gerade bei der ersten urkundlichen Erfassung genannt wurden, aber doch Jahrhunderte zurückverfolgt sind. Es war ein kleines, abgeschiedenes Bauerndorf. Mhm. Und ziemlich arm. Und sehr abgeschieden, man muss sich vorstellen, es lag ja abseits der großen Wege, die Wege nach Dresden, nach Sachsen runter, die verliefen ja Zossen-Baruth. Mhm. Und es war hier mehr oder weniger Urwald und unzugänglich. Und deswegen hatte Klausdorf auch wenig unter Kriegen zu leiden.
Nun bleiben wir noch mal einen Moment bei den Ziegeln. Da gibt es ja sozusagen eine Zeit vor und nach dem Bau des Nordekanals, auf den wir gleich mal eingehen können. Bevor der Nordekanal gebaut wurde, was passierte mit den Ziegeln? Die wurden lokal gebraucht oder wurden die auch in weitere andere Gegenden verbracht?
Die Notte war schon vor dem Bau des Kanals schiffbar. Und zwar schon sehr, sehr lange. Natürlich nur zu ausreichenden Wasserständen. Es gab noch keine Schleusen und so etwas. Es gab auch ständig Streit mit den Mühlenbesitzern, die an der Notte waren. Es gab mindestens 3 Getreidemühlen, die mit Wasserkraft betrieben wurden. Und die wollten natürlich auch nicht zu viel oder zu wenig Wasser haben. Und da wurden die Ziegel auch schon mit Kähen transportiert. Das hat sich dann natürlich deutlich verbessert.
Genau, dann ist der Nordekanal ist angebaut worden. Ich habe es nicht mehr im Kopf.
Ich glaube 1856 eingeweiht.
1856. Und dann hat sich, das hat doch mit Sicherheit einen großen Einfluss auf Klausdorf gehabt, wirtschaftlich, oder?
Ja, natürlich. Klausdorf war ja, es gab in Klausdorf zwei Schiffsbesitzer, die urkundlich erwähnt sind. Die hatten also Flussschiffe, mit denen sie transportiert haben, und zwar nicht nur Ziegel, sondern es kam auch der Gips oder das Gips, wie sagt man, von Sperrenberg per Last, per Fuhrwerk zur Ablage nach Klausdorf. Das ist in etwa da, wo heute der Festplatz ist. Das war die Ablage. Dort lagen die Kähne. Dann wurde das Gips auf die Kähne verlagen, die Steine, Ziegelsteine auf die Kähne verlagen. Und aus Gottow, da gab es eine Eisenschmelze. Dort wurden unter anderem Kanonenkugeln hergestellt, aber auch Pfannen und Töpfe und so. Also grobes Schmiedezeug. Und auch das wurde an der Ablage verschifft. Und die Klausdorfer Bauern konnten sich Geld verdienen durch den Transport von den Gipsbrüchen zum Mellensee.
Okay, jetzt können wir mal die anderen beiden reinbringen von Pro Mellensee, weil da könnt ihr bestimmt etwas dazu sagen. Der Nordekanal war die Notter und später der Nordekanal war also schiffbar gewesen, ja. Was es ja praktisch heute nicht mehr ist. Könnt ihr mal so, ihr seid ja hier die Naturbeobachter, erklären, warum, was ist mit der Notte und dem Nottekanal passiert? Ist er versandet oder warum ist er eigentlich nicht mehr schiffbar? Also da kann man sich ja heute nicht vorstellen, dass da ein Schiff mit Ziegeln entlang fährt. Was wisst ihr darüber? Was wisst ihr darüber?
Leider zu wenig. Wir haben eine extra Arbeitsgruppe See und Umwelt, die sich damit beschäftigt, auch mit dem Mühlenfließ, was wieder reaktiviert werden soll. Mhm. Das gab es bis 1988. Und da hat dann die Gemeinde entschieden, dass das Mühlenfließ stillgelegt wird und bei der Schleuse vom Nottekanal ein Umfluter gebaut wird. Das war damals der Sachstand, das müsste so sein. Mittlerweile ist der Sachstand ein anderer, dass das Wasser besser abfließt über ein Mühlenfließ, also auch die Algen, dass die dann nicht im Nordufer praktisch alle sich sammeln und die Seequalität sich verschlechtert. Was aber auch zurzeit ist, man kann ja mit Hydrobikes auch fahren.
Ja.
Ja, und das geht auch.
Ja.
Und im Prinzip kann man da auch entlang fahren, den Nordkanal.
Ja.
Von dem Weltmeer.
Ja. Gut, dann kommen wir zurück. Also
warte mal noch mal kurz, Holger, bitte. Also die Beschiffung erfolgte jetzt nicht durch Schiffe, wie ich mir ein Schiff vorstelle, sondern durch Kähne. Kähne. Die natürlich eine Maximallast hatten von, ja. Ist das bekannt? Wie viele da drauf?
Ja, 60, 70 Tonnen oder. Es gab damals schon im 19. Jahrhundert standardisierte Maße. Was später der Finor-Maßkahn war, ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist. Der war so konstruiert, dass er genau den Finow-Kanal langfahren durfte.
Also, Nordkanal wird gebaut. Berlin boomt.
Ja.
1870 ungefähr.
Gegen
natürlich Deutsches Reich 1871. Berlin als Hauptstadt boomt. Es wird gebaut wie wild, was ich mir bis heute immer noch nicht vorstellen kann, wie diese Stadt in 30, 40 Jahren so gewachsen ist.
Ja. Ja.
Und Klausdorf hat dazu einen gewissen Beitrag geleistet.
Richtig. Es gibt ja den Spruch, Berlin ist aus dem Kahn erbaut. Klausdorf war eine der Ziegeleien, die hier im südlichen Raum von Brandenburg waren. Klausdorf hat immer mit 5 Betrieben etwa 56 Millionen Steine produziert.
Im Jahr. Wie viele Steine braucht man für ein Haus in Berlin?
Es ist bekannt, was eine Mietskaserne mit 3 Hinterhöfen, wie viele Steine die gebraucht hat. Das ist bekannt.
Wie viel? Also
100.000? 600.000 Ziegeln für 17 Wohnungen, 2 Läden und kleinen Werkstätten. Und größere Komplexe kamen oft bis zu 1,4 Millionen Steine für 40 Wohnungen.
Ja. Also für viele Häuser hatte Klaus aber Ziegelei nicht gereicht.
Ja. Und transportiert werden konnte ja eigentlich nur im Sommer, ne? Weil im Winter, wenn da mal zugefroren war,
richtig. Sind die Kähne. Und es wurde ja auch transportiert, teilweise mit Treideln, also mit Ziehen von Land aus, zum Teil mit Segeln, es wurde gesegelt. Motoren gab es ja im Prinzip nicht. Mhm. Es war also sehr mühsam.
Weg. Und viel, also ich kann es mir vorstellen, wenn die über Land jetzt transportiert worden wären, bei dem Geruckel und bei den, naja, nicht wirklich vorhandenen glatten Straßen, ist da bestimmt auch viele kaputt gegangen und da war wahrscheinlich die,
ja,
der Schiffverkehr das Mittel der Wahl.
Das gilt grundsätzlich für alle großen Ziegeleien. Die größte ist wohl in Zehlenweg gewesen, aber das ist jetzt alles aus dem Kopf erinnert. Mhm. Die haben unvergleichlich mehr produziert und all die großen Ziegeleien waren am Wasser. Das war fast Usus. Ich weiß nicht, inwiefern das auch was mit den Tonvorkommen zu tun hatte.
Der Finokan.
Ob das ein geologischer Zusammenhang besteht, das weiß ich nicht. Aber grundsätzlich waren die großen Ziegeleien am Wasser oder es wurden extra Kanäle gebaut. Zum Beispiel hier in Niederlehme, also das Gebiet östlich von uns, Nebenfluss der Notte. So ein kleines Fließ gab es da, jetzt fällt mir der Name auch nicht ein, der wurde dann auch zum Kanal erweitert. Übrigens hieß die Notte früher Sahne im Wendischen, im Slawischen. Mhm. Ja. Und also Wassernähe und Transport über Wasser war wichtig.
Was bedeutet Sahne?
Sahne. Weiß ich nicht, das ist der alte sorbische Name.
Und warum hat man es umbenannt in Notte?
Ja, die Deutschen haben ja vieles umbenannt. Schon vor der Nazi-Zeit.
Du sagtest vorhin, Thomas, dass da unter anderem auf Höhe der Festplatzwiese auch Gips gelagert wurde. Ist vielleicht aus den damaligen Zeiten irgendwie bekannt, dass sich der Salzgehalt, den man ja auch im Gips hat, sich in irgendeiner Form auf das Gewässer und die Fischzucht ausgewirkt hat?
Ja, das ist richtig. Es gab ja auch, den Sagen nach, gab es auch mal einen Kanal, vom Krummsee in Sperrenberg bis zum Mellensee. Die Reste sind angeblich noch erkennbar.
So was mag ich ja den Sagen nach.
Ja,
es
gibt Dokumente, wo die Kosten mal festgehalten wurden. Mhm. Finden Sie auch in welchem jetzt? In diesem hier ist das auch drin. Das war angeblich der Staatskanzlei zu teuer. Waren viele, viele Goldmark, die das gekostet hätte, aber es gab angeblich davor schon so etwas halbwegs Schiffbares. Es gibt ja da mehrere Teiche, die in so einem Gelände graben zwischen südlich von Klausdorf bis Sperrenberg.
Richtung Verneuendorf auch, ne? Genau.
Ja,
richtig. Fauler See heißt der eine.
Richtig, genau.
Schön. So, Thomas, jetzt kommt, also wir haben schon gesagt, Nottekanal war wichtig gewesen und dann kam ja doch noch was ganz Einschneidendes, nämlich dass die Eisenbahn gebaut wurde.
Richtig.
Erzähl darüber mal was.
Ja, der ursprüngliche Grund dafür war die Errichtung des Schießplatzes in Kummersdorf.
Genau, worüber wir schon eine wunderschöne Podcast-Episode gemacht haben.
Sehr schön.
Zwei sogar.
Mhm. Prima. Ja. Der alte preußische Schießplatz war ja, wenn ich richtig informiert war, im Norden von Berlin, in etwa da, wo Flugplatz Tegel war. Und die Geschütze haben ja immer weiter geschossen. Es war auch immer schwerer, das geheim zu halten in Berlin, was man da ausprobiert hat. Deswegen hat sich dann das preußische Militärwesen auf Kummersdorf gestürzt, weil der Kummersdorfer Forst preußisch-königliches Eigentum war. Es war ein Staatsforst. Man konnte da also ohne weiteres das Gebiet nutzen und hat dann angefangen, da den Schießplatz aufzubauen und kam dann natürlich auch auf die Idee, eine Eisenbahnverbindung herzustellen. Mhm. Übrigens, die alte Trasse, die lief vom heutigen Westkreuz, da gibt es noch die alten Kasernen, dann über Blankenfelde, ja klar, und zwar neben der alten preußischen, der Dresdner Bahn. Mhm. Parallel dazu.
Ja.
Die Schienen wurden dann irgendwann mal abgebaut. Dann benutzte man nur noch das gleiche Gleisbett. Der ursprüngliche Plan war sogar noch anders. Da sollte das gar nicht über Mellensee und Klausdorf gehen, sondern man wollte bis Barut das verlängern und dann rechtwinklig nach Westen abbiegen.
Davon abgesehen, dass die Eisenbahn gebaut wurde wegen des Schießplatzes in Kummersdorf, gut.
Ja.
Welche weiteren Auswirkungen hat sie? Ich spiele darauf an, dass ich weiß, dass Klausdorf auch ja sehr früh auch ein Freizeit- und Urlaubsgebiet für wohlhabende Berliner war.
Richtig. Völlig richtig. Es war ja ein besonders Entgegenkommen der preußischen Militäreisenbahn, die ja von Soldaten geführt wurde. Die Lokführer waren Soldaten, die Schaffner waren Soldaten. Sie haben aber erlaubt, dass ziviler Verkehr stattfand. Also Zivilisten konnten dann diese Züge auch benutzen, insbesondere auch die Ziegeleibesitzer. Die haben dann Kohle gut daran verbringen können und ihre Ziegel dann verschifft. Dadurch ist dann auch der Kanal ein bisschen ins Hintertreffen gekommen. Der Fremdenverkehr fing dann an, so Ende, da gibt es übrigens auch eine ganze Broschüre zu, fing dann an, um die Jahrhundertwende, also 20. Jahrhundert. Schon im gewissen Sinne Massentourismus. Und es gab direkte Bahnverbindungen von heutigen Westkreuz bis Klausdorf oder Mellensee. Also es fing um die Jahrhundertwende an. Es spielte auch eine Rolle, dass ja hier Soldaten stationiert waren, die Eisenbahntruppen, die Eisenbahnpioniere. Übrigens auch von 1912 bis zum Kriegsausbruch Nachrichtentruppen waren hier. Dadurch war Klausdorf Garnisonsstadt, in Anführungsstrichen. Ein Nachrichtenbataillon war hier direkt stationiert. Und durch die Soldaten, die hier waren, kamen natürlich auch Angehörige, die sie mal sehen wollten. Und da fing das dann an mit dem Fremdenverkehr. Mhm. Natürlich spielt die Landschaft eine ganz entscheidende Rolle. Es gab große Pläne, ab 1928 gab es ganz große Pläne, da sollte Klausdorf ein mondänes Strandbad, also ein mondäner Erholungsort werden, so ähnlich wie Bad Saarow. Das war direkt gesagt, Bad Saarow ist das Vorbild. Dann wurden hier diese ganzen Parzellen vermessen, die überwiegend ja jüdisches Eigentum waren. Ich weiß nicht, wie weit das bekannt ist. Mhm. Durch die Schobsdorf AG, das war eine alte jüdische Unternehmung, die es heute noch gibt, nebenbei gesagt. Die haben das parzelliert und hauptsächlich auch an Glaubensgenossen, sage ich jetzt mal, verkauft. Und es hieß im Volksmund hier Klein Jerusalem. Und es waren ganz viele.
Ich weiß, deswegen waren ja auch in den letzten, also ich komme ja schon seit 12, 13 Jahren nach Klausdorf, bevor ich hier gewohnt habe. Und ich weiß, dass es ganz viele schwierige Grundstücksübertragungsprobleme gab, dass bei vielen die Besitzer noch nicht klar waren. Und deswegen gibt es ja jetzt auch noch einige Grundstücke, nicht mehr so viel, die verwildert sind.
Richtig. Absolut richtig.
Bis vor 20, 30 Jahren, also sagen wir bis zur Wende, zum Mauerfall, war das ja hier ein Touristenort gewesen. Hat sich natürlich zu DDR-Zeiten hat das natürlich den Charakter völlig verändert.
Richtig.
Das war ein richtiger Luftkurort.
Meine Mutter musste noch Kurtaxe bezahlen in den 90er Jahren.
Okay. 28 kam der große Durchbruch, möchte ich mal sagen, wo hier ganz, ganz viele Grundstücke entstanden. Das waren natürlich mehr oder weniger Wochenendbesucher, die auch natürlich auch länger hier waren. Zum Teil entstanden Villen. Es sollten zwei große Villengebiete entstehen. Das ist alles nichts geworden. Da kam Weltwirtschaftskrise Anfang der 30er Jahre. Da sind das ist alles in der Broschüre beschrieben. Stelle ich Ihnen gerne mal zu. Da sind auch viele, die hier Parzellen gekauft hatten, auch pleite gegangen in der Weltwirtschaftskrise. Und der Ziegeleibesitzer Karl Arndt, dem hier das größte Gebiet zwischen Ortskern Klausdorf und Ortskern Mellensee. Mhm. Dieses Ganze, was heute Siedlung ist, das war alles das Jagdgebiet des Ziegeleibesitzers Karl Arndt. Und der kam durch die Weltwirtschaftskrise dann in Schwierigkeiten, hatte erst sehr gut und sehr teuer an Schobsdorf verkauft, hat mächtig verdient, ist übrigens wegen Steuerhinterziehung auch später belangt worden. Und musste dann aber durch die Weltwirtschaftskrise verkaufen an die Märkische Wochenend, hießen die Wochenendgesellschaft. Gleichzeitig war das eine Arisierung des Ganzen. Damit wurde auch Schrubsdorf enteignet, aber das führt jetzt vielleicht zu weit. Auf jeden Fall gab es solche Einschnitte durch die Weltwirtschaftskrise. Dann natürlich der Krieg, ist ja klar. Die Pläne weiter ausreifen konnten. Der Karl Arndt ist pleite gegangen, der ja das betrieben hat hier mit den Grundstücken. Mehr wüsste ich nicht vorzubringen, warum es nichts geworden ist.
Mhm. Und, ja, ja, genau. Okay. Also, Thomas, ja. Jetzt lass uns mal so langsam einen Sprung machen. DDR-Zeit, dann kam die Wende 1989. Und es macht ja den Eindruck, als wäre dann plötzlich Klausdorf in einen Tiefschlaf verfallen. Ist mein Eindruck richtig?
Ja, denn die Hauptsäule des Fremdenverkehrs hier waren die betrieblichen Einrichtungen, die hier bestanden. Das waren Tausende, die hier ständig anwesend waren. Übrigens mit großen Problemen für die Versorgung. Das war ein Riesentheater. Das war alles weg. Also der Fremdenverkehr fand nicht mehr statt. Aber ich denke mal, das war kein schlimmerer Einschnitt, als es in vielen anderen Gebieten direkt nach der Wende war. Ja, das ging dann langsam wieder los mit der Privatisierung des Hotels. Das war ja ein Hotel, das schon vor dem Krieg bestand.
Ah ja.
Der Imperator genannt. Mhm. Der Besitzer war ein Berliner Gastronom, der das Haus der 1000 Sessel in Berlin betrieb, war wohl sehr bekannt. Der fing hier an in den Ende der 30er Jahre mit einem Kiosk und hat dann Anfang der 40er Jahre, also 1932, ich glaube 32 war es genau, hat er dann das Hotel gebaut. War übrigens sehr mondän, wie es heißt, sehr anspruchsvoll, die Gastronomie. Und das war noch so mit in dem Trend oder in dem Absichten, da hier ein schickes, modernes Seebad aufzubauen. Da war das der Leuchtturm. Mhm. Wurde dann zu DDR-Zeiten war es eine Massenverpflegungsstätte mit Selbstbedienung. Also ohne Hotel, es war nur eine Gaststätte. War übrigens auch zerstört worden im Krieg. Und dann allmählich wieder aufgebaut. Nach der Wende wurde es dann privatisiert, wobei die ersten zwei Besitzer es nicht gestemmt haben. Man sagte immer, der erste, dritte führt ein Hotel zum Erfolg. Mhm. Und so ist es ja auch. Ja, und das war und ist eigentlich jetzt immer noch der Leuchtturm hier im Ort.
Und in den letzten 10 Jahren, so wie ich das beobachten konnte, hat sich natürlich unheimlich viel getan. Also viele Grundstücke sind dann ja doch verkauft worden. Es ist unheimlich viel gebaut worden und ich rede jetzt nicht nur vom Neubaugebiet, sondern auch eben hier in dem Gebiet, wo wir sind und wo wir wohnen, sind ja ganz viele, gerade in den letzten 5, 6, 7 Jahren ganz viele Häuser gebaut worden. Die, die vor 10 Jahren sich ein Grundstück gekauft haben, können froh sein, weil die Preise sich ja etwas verändert haben. Ja. Wie siehst du, oder vielleicht können wir jetzt eine gemeinsame Diskussion drüber haben, also wohin wird sich Klausdorf entwickeln, wohin sollte sich Klausdorf entwickeln, was sollte politisch hier geschehen, damit sich das wirklich zu einer, naja, es ist schon ein lebenswertes Dorf, aber was sollte hier passieren?
Das sollte eine familienfreundliche Kommune sein, was es ja auch immer mehr wird. Familien mit Kindern ziehen her, die brauchen Kitas, die brauchen Schulen. Und die Umwelt sollte natürlich nicht nur uns erhalten bleiben, sondern auch der nächsten und der übernächsten Generation, den Kindern und Enkeln. Dafür setzt sich halt auch der Verein Promellen sehr ein, für die Region jetzt hier seit 25 Jahren, seit 1998.
Vielen Dank, Thomas, erstmal für deine Darstellung. Wir könnten, glaube ich, noch stundenlang reden, aber jetzt haben die beiden ja doch schon das Stichwort Promellensee reingebracht. Das war der erste Verein, den ich hier wahrgenommen habe, als ich nach Klausdorf kam, weil hier irgendwo Bänke gibt, da steht drauf, gestiftet von Promellensee und so. Aber ich glaube, viele unserer Hörerinnen und Hörer wissen das vielleicht gar nicht. Erzählt mal ein bisschen und dann machen wir noch mal eine ausführliche Folge mit euch. Aber lass uns mal eine Kurzfassung machen. Was ist Promellensee für ein Verein? Wie viele Mitglieder habt ihr? Worum kümmert ihr euch?
Der Verein Promellensee, den gibt es seit 25 Jahren, seit 1998, von 17 engagierten Klausdorfern, Mellensehern und überhaupt von der Gemeinde am Mellensee, den zugehörigen Personen, gegründet, um den See vor allem zu erhalten, also den namensgebenden See, den Mellensee mit den 230 Hektar. Die Wasserqualität ist nicht mehr so gut wie früher, da muss man sich drum kümmern. Auch das Mühlenfließ ist so eines der Projekte, was uns als Verein jetzt seit Jahren schon beschäftigt, dass der Abfluss vom Mellensee wieder besser läuft, nicht nur über den Lottekanal und den Umfluter, sondern auch über einen Mühlenfließ. Und dann kümmert sich der Verein um sanften Tourismus, also mit Wanderwegen und Radwegen. Mittlerweile gibt es 8 ausgeschilderte Wanderwege in der Gemeinde am Mellensee. Der 9. ist jetzt gerade im letzten Jahr eingeweiht worden, der Fernneuendorfer Rundweg. Und jetzt in diesem Jahr ist jetzt erstmals ein Gatzdorfer Rundweg auch erwandert worden. Jetzt im Sommer, mit der Sommerwanderung. Und der soll halt auch ausgeschildert werden, wie die anderen Wege, die man ja kennt. Da gibt es ja Wanderwegschilder. Das fällt ja auch neuen auf, nicht nur die Bänke, die es so an den Wanderwegen mittlerweile auch gibt, sind mehrere auch gestiftet worden. 4 sind jetzt von der GRG Klausdorf gestiftet worden und auch von einzelnen Personen, die auch beim Verein Promellensee mal aktiv gewesen sind. Und ja, der Verein ist zusammen mit der Gemeinde am Mellensee auch präsent bei der Grünen Woche, bei der jährlichen im Januar. Da gibt es immer eine Brandenburg-Halle, wo der Landkreis Teltow-Fleming immer an den 7 Tagen, an einem der Tage, eine andere Region in Teltow-Fleming halt präsentiert. Und an einem Tag ist immer die Gemeinde am Mellensee präsent. Der Verein vom Mellensee ebenfalls mit der Fischerkönigin, die dort immer einen ihrer Einsätze hat. Jetzt gerade beim letzten Sommer Fischerfest haben wir auch wieder mal eine Fischerkönigin gekürt.
Da müssen wir mit unserem Podcast aber dann auch hin zur Grünen Woche auf jeden Fall. Ja. Mhm. Sehr schön. Wie viele Mitglieder habt ihr?
Um die 40, 50 Mitglieder. Wir haben wieder neue Mitglieder bekommen, haben auch fördernde Mitglieder. Unsere Tante ist mit ihren 87 Jahren förderndes Mitglied und hat jetzt auch bei der Jahreshauptversammlung im März mitgestimmt. Nachdem wir den Vorsitzenden Bernd Kosenski nach 18 Jahren verabschiedet haben, haben wir jetzt einen neuen Vorsitzenden, einen 43-jährigen Bert Borschert. Der lebt hier in der Gemeinde am Mellensee mit Frau und 2 Kindern im Ortsteil Sperrenberg. Wenn er so lange wie sein Vorgänger 18 Jahre dabei ist, ist er gerade mal 61, also immer noch jung.
Wunderbar. Wo kann ich bitte unterschreiben? Ich möchte gerne beitreten.
Ja, ja. Sie können.
Gleich machen wir gleich im Anschluss.
Ja, ja. Machen wir gleich im Anschluss.
Ist dann mein erster Verein hier in Ermelden.
Ja. Du kannst den Heimatverein Sperrenberg-Oglei mit eintreten. Wenn es schon so eintretungswürdig
ist. Wenn, trete ich dem Heimatverein Klausdorf bei.
Oh, das ist Dankeschön.
Bitte sehr. Aber ich fange jetzt erstmal mit Ermelden an. Sehr, sehr schön. Das klingt toll. Und ich finde, ihr macht tolle Sachen und sehr, sehr vielfältig. Also lass uns mal wirklich nochmal eine ausführliche Runde machen und weiter drüber sprechen. Aber was sind so die wichtigsten Umweltthemen, die ihr bearbeitet?
Also der See ist das wichtigste Thema mit dem Abfluss zurzeit, mit dem Mühlenfließ und dass auch die Schönheiten der Region erhalten bleiben. Dass man Wanderwege hat, dass man nicht wild durch den Wald läuft, sondern auf ausgeschilderten Wegen, auch nicht das Wild erschreckt und auch halt sinnvolle Wege geht, die man auch benutzen kann.
Also ihr arbeitet auch mit der Forst zusammen?
Ja, genau. Mhm. Ja. Gerade in Salo halt, müssen wir immer mit dem Förster zusammenarbeiten halt jetzt.
Und auch die Beschilderung macht ihr
dann? Ja, wir machen selber.
Alle in Eigenregie?
Ja, ja, alles Eigenregie, eigene
Kosten. Genehmigt von der Gemeinde Mellensee und vom Landkreis
Teltow-Fleming. Aber bezahlt nur von uns.
Also auch alles, jetzt der jetzige Wanderleiter.
Ja, ist ja schön, aber die Kohle dafür, die akquiriert ihr.
Ja, genau.
Aha, okay.
Ja, also genauso wie wir halt dann 2 Mitglieder von Promellensee in der Eigeninitiative das Strandbad gerettet haben, indem sie eine Bürgerinitiative Klausdorf gegründet haben, 2010. Und dann damit das Strandbad ganz neu gemacht wird.
Halt, mit der Rutsche, die wurde instand gesetzt, wurden Gelder akquiriert von der Sparkasse, was die Gemeinde am Mellensee so nicht machen kann. Das kann halt ein privater Verein machen, halt Spendengelder akquirieren, wenn da gemeinnützig
ist, der
Verein.
Und dann nach 4 Jahren wegen Erfolg haben wir aufgehört. Hm. Ne? Und trotzdem wünschen wir uns eigentlich noch mehr von der Gemeinde, dass wirklich Promellensee noch mehr unterstützt wird. Also das fehlt ein bisschen natürlich.
Und die Gelder wurden auch lange akquiriert durch das Fischerfest seit 2002. Da wurden sehr viele Einnahmen generiert und die müssen ja auch für satzungsgemäße Zwecke ausgegeben werden. Die werden fürs Mühlenfließ ausgegeben, die werden für Wanderschilder ausgegeben, für die 8 Wege, die wir jetzt schon haben. Der 9., der 10. ist in Arbeit, dann haben wir bald 10. Da machen wir auch Wanderkarten für, damit man sich auch zurechtfinden kann. Mhm. Ganz neu ist, dass wir das auch jetzt über diese satellitengestützten Navigationssysteme machen, Komoot, dass man dann selber Wege auch erwandern kann und dann solche Karten bekommt fürs Handy, und dann sich selber orientieren.
Und dann planen wir halt dann so solche Karte von der letzten Wanderung dann vielleicht dann für unseren neuen Account dann auf der anderen sozialen Medien, mhm, also nicht nur Facebook, sondern anderen, will sich die eine drum kümmern jetzt, ne? Dass wir da diese Karte auch veröffentlichen.
Insta, Twitter, wie es
genau, der genau, Facebook. Genau.
Wunderbar. Ja, die Wanderwege berühren natürlich auch historische Dinge, die es hier gab. Es gibt ja noch einen Ringofen, also ja, einen Ziegelringofen, ja, der unter Denkmalschutz steht. Und dann ein Wanderungsziel sind ja auch die alten die Tonbrüche, ja, die im Süden von Klausdorf sind. Wir haben mal überschlagen, dass da bis zu 800.000 Kubikmeter abgegraben wurden. Und das sind einige Wasserflächen, die allerdings, soviel ich weiß, völlig zugewachsen sind. Das sind Biotope geworden inzwischen mit ganz seltenen Pflanzen und Tieren. Aber nicht erschlossen. Also ich weiß nicht, was ihr
dazu sagt. Doch. Wir wollen ja halt dann praktisch schon öfters dann nächstes Jahr bei der Herbstwanderung, da wollen wir wieder durch Rehhagen und nochmal machen. Ich habe auch schon den einen Mitarbeiter, der auch im Ringofen gearbeitet hat, bis 71, schon gefragt, ob er bereit wäre, wieder uns zu erklären, wie der Ringofen funktioniert, weil er da gearbeitet hat mit der Hitze.
Das machen wir immer eine Wanderung im Mai, im Oktober und dann eine Sommerwanderung.
Wo immer am ersten Sonntag.
Eine bestimmte Wanderung in der Gemeinde melden sie erkunden, entweder neue Wege, aber auch den Ringofen in Klausdorf, da waren wir auch schon
Museum
mal.
War da auch
schon, ja, genau. Und dann auch der Peter Henschel, von der Vereinheitlichte Klausdorf, auch ein bisschen erläutert, der hat beim Ringofen auch selber gearbeitet hat lange Zeit, hat da gezeigt Bilder und hat ein bisschen was erzählt.
Also der Ringofen ist dieser riesige Ofen, der auf dem Gebiet hinten von ETB.
Ja, genau.
Ah, da war ich schon mal drin. Also natürlich nicht.
Da, wo die Federhäuser sind.
Zwinker. Das ist ein technisches Denkmal.
Aha. Sehr interessant.
Unser Verein.
Ja, ganz verrückte Feeling
mal,
da drin.
Ja, dem wurde mal angetragen, dass wir da sozusagen die Schirmherrschaft übernehmen konnten. Aber ist natürlich in Größenordnung zu mächtig und gewaltig.
Wunderbar. Thomas, Uwe, Klaus, vielen, vielen Dank. Das war eine sehr unterhaltsame und vor allem eine sehr lehrreiche Stunde. Danke, dass wir bei euch sein durften.
Ja, das unterschreibe ich. Wirklich sehr interessant. Vielen, vielen Dank.
Wir bedanken uns auch. Publicity ist das halbe Leben für einen Verein.
Das wird mein